Ich habe gerade angefangen mit einer, der nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als einer, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Ich habe diesen Text vor 1,5 Jahren geschrieben. Eigentlich habe ich ihn für Kirsten geschrieben, weil ich Kirsten versprochen habe, beim Poema-Abend was zu machen. Und meine musikalischen Fähigkeiten reichen nicht aus. Da dachte ich, ich texte was. Und ich habe den Eindruck, aber gerade fühlt er sich für mich mit viel mehr Leben als vor 1,5 Jahren. Und er passt zu dem, was wir uns heute im ersten Petrusbrief angucken wollen. Thomas Harry hat mal gesagt, gerade Christen neigen dazu, Wissen und Kenntnisse zu vernachlässigen, sie für zweitrangig zu halten. Ein großer Fehler. Nur wer seine Bibel kennt, kann einen gesunden Glauben entwickeln. Können hat immer auch etwas mit Wissen zu tun. Und dann sagt er an einer anderen Stelle, es macht noch keinen Gärtner, wenn jemand Pflanzen liebt und gern mit der Hacke rumgräbt. Man muss auch etwas verstehen vom Boden, vom Luft, von Wasser, von den Fruchtfolgen, von ausgewogener Düngung und so weiter. Und der erste Petrusbrief ist so ein richtiger Erklärbrief und ein ziemlich guter, wie ich finde. Weil er sich traut, Gegensätze darzustellen und auch auszuhalten. Weltoffen, weltfremd. Erst wenn man diese Gegensätzlichkeit des Wortes Gottes aushält, beginnt man zu verstehen. Also wirklich zu wissen. Und dann öffnen sich auch mal richtig Welten für einen. Und das ist faszinierend. Ich starte mit 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Das Kapitel 2 beginnt mit einem Darum, also es bezieht sich auf das Vorhergegangene. Und ich hoffe, ihr habt die letzten Predigten gehört und wenn ihr es nicht gemacht habt, dann hört sie euch nochmal an, es lohnt sich. Es geht um das Evangelium, um die gute Botschaft. Es geht um die Ewigkeit, das Erbe, die Wohnung, die Gott für uns zubereitet. Und es geht immer wieder um starke Gegensätze, um Pole, die dazugehören, die beschreiben, wie wir und Gott und die Welt um uns herum in Beziehung steht. Es geht immer wieder darum, wie wir miteinander in Beziehung stehen. Martin hat letzten Sonntag gesagt, und vor allen Dingen am Ende hat er gefragt, wenn wir uns dieses Weltfremd bewusst machen, gibt es vielleicht Dinge, von denen ich mich als Christ entfremden sollte? Hänge ich vielleicht an alten Verhaltensmuster und Charakterzügen fest? Und möchte ich wirklich eine auffallende Alternative zu der Normalität um mich herum sein? Ist das okay für mich, wenn Gott dafür sorgt, dass ich auffalle? Und wenn es um weltoffen geht, hat Martin letzte Woche gesagt, vielleicht bist du eingebunden in das um dich herum. Vielleicht hast du Freunde, auch Freunde, die Jesus noch nicht kennen, aber weißt du wirklich in dir drinne, was eine Retterliebe ist? Also dieses innige Bedürfnis, Jesus ähnlicher zu werden und dabei der Welt um uns herum zugewandter zu sein. Und Petrus sagt hier in Kapitel 2, redet er von Bosheit, Betrug, Neid und Verleumdung und er sagt, das muss alles weg. Und ich will nicht diese einzelnen Begriffe alle erklären, aber ich finde, es gibt zwei Begriffe, die da drüber stehen, die das gut zusammenfassen. Es geht um Egoismus und um Unehrlichkeit. Wenn ich an mich denke, das, was ich kann, das, was ich weiß, was ich bin, was ich brauche und was ich will, dann drehe ich mich wirklich viel um mich. Oder wenn ich unehrlich bin, wenn ich mir oder meiner Umwelt anfange, Dinge vorzuspielen, vielleicht mir etwas einrede, vielleicht nur noch die Dinge höre, die ich hören und glauben will oder die gar nicht weg sind, dann sagt Petrus, weg damit. Alles, was ich euch jetzt erkläre, sagt Petrus, das versteht ihr erst so richtig, wenn ihr mal euren Egoismus und eure Unehrlichkeit ordentlich beiseite schiebt. Hört mal auf, an euch zu denken und seid mal richtig, richtig ehrlich. Nur dann könnt ihr euch auf das einlassen, was jetzt kommt. Und was kommt? Petrus sagt, seid begierig auf die Muttermilch. Komisches Beispiel, aber so ein kleines Baby, das im Arm liegt, gerade geboren, das weiß nichts und es kann nichts. Wahrscheinlich würden mir die Hebammen jetzt widersprechen, aber in meiner Welt kann so ein Ding überhaupt nichts und es weiß nichts. Und es macht mich hilflos, weil ich nicht mit ihm kommunizieren kann. Aber ein Ding funktioniert fast immer. Und wenn es nicht funktioniert, ist es besonders dramatisch. Es hat wahnsinnig große Lust zu trinken, Milch zu trinken. Ich habe da, wie wahrscheinlich jeder Vater, wenn er das erste Mal ein Kind bekommt, irgendwie gedacht, wie soll das funktionieren? Und dann sagte irgendeine Hebamme, ich habe vergessen, wer es war, das funktioniert schon. Und genau so war es. Es kann auch manchmal vorkommen, dass es nicht funktioniert, aber meistens funktioniert es wie von selbst. Das ist so ein ganz dringender Impuls, Nahrung aufzunehmen. Und das beschreibt Petrus hier. An all die To-Do-Listenschreiber von euch, bitte notiert euch jetzt nicht, dass ihr ab morgen jeden Tag eine halbe Stunde lesen wollt in der Bibel. Das meine ich nämlich nicht. Seit circa einem Jahr habe ich angefangen, die Bibel ein bisschen anders zu lesen. Nicht, indem ich irgendwie eine Methode angewandt habe oder sowas, sondern ich habe versucht, mir vorzustellen, dass das meine Nahrung ist. Dass das nicht irgendwie Erkenntnisse sind, die ich sammeln, sondern dass das wirklich Nahrung ist. Etwas, worauf ich wirklich angewiesen bin. Und manchmal ist es ja so, das kennt ihr von euch, dass euer Leben ein bisschen anders verläuft, als ihr denkt, und dann empfindet ihr keinen Hunger. Und es ist aber trotzdem so, wenn ihr dann aufhört zu essen, dann merkt ihr, dass euch die Kraft fehlt. Und das hat auch ganz viel mit dem Kalorienbedarf zu tun, den wir so an den Tag legen. Und genauso ist es im Leben mit Gott auch. Wenn wir mit Jesus viel unterwegs sind, wenn Jesus Einfluss auf unser Leben hat, wenn wir Dinge mit ihm auswerten und bewerten, wenn er uns verändern darf, dann brauchen wir Nahrung, um das auszuhalten. Wenn Jesus in unserem Leben überhaupt keine Rolle spielt, dann ist die Bibel völlig irrelevant. Dann ist es egal, ob du sie liest oder nicht, dann ist das eher so ein kleiner Snack, aber es ist nicht wichtig. Es macht einen großen Unterschied, ob du den Großteil deines Tages auf dem Sofa verbringst oder ob du Leistungssportler bist. Irgendwann war ich mal völlig erschrocken, als ich festgestellt habe, dass Radsportler sich den ganzen Tag über zwingen zu futtern ohne dass sie ein Hungerempfinden haben, einfach nur damit sie bis zum Ende der Etappe durchhalten. Und so ähnlich ist es mit Gott auch. Wenn wir uns entscheiden, mit Gott wirklich unterwegs zu sein, dann brauchen wir die Bibel, dann brauchen wir das Wort Gottes, dann brauchen wir Erfahrungen mit Gott. Erlebnisse, dann brauchen wir das Reden über das Wort Gottes, über das, was Gott in unserem Leben macht. Es wird wichtig, es wird Nahrung, wie das Baby, das diese Milch so dringend braucht und das im Zweifelsfall überhaupt nichts kann und nichts weiß, ich weiß, ihr seht das anders, als ich will jetzt Nahrung zu mir nehmen. Und dem wollen wir uns auch heute widmen. Heute soll es mal ein Festessen geben und das ist eigentlich der Plan, dass es am Sonntag immer so ein Festessen gibt. Einmal Bibel im großen Ganzen und mit Vorspeise und Nachtisch und allem, was dazugehört. Aber ich möchte euch inständig bitten, euer tägliches Bibelmüsli nicht zu vernachlässigen. Sonntag reicht einfach nicht aus. Und für die Fortgeschrittenen unter euch, für die Sportler im Glauben, man kann auch unter der Woche Predigten hören und noch mehr in der Bibel lesen und gute Bücher lesen. Und ihr könnt gerne Tipps für Bücher bekommen, die ihr noch lesen könntet, wenn ihr wollt. Und dann beginnt es, dass man eine ganz andere Energie entwickelt. Ich lese euch Vers 4 vor. In Vers 4 steht, kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärt haben, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Petrus redet von Jesus. Er sagt, Jesus ist verworfen, er wurde unbrauchbar erklärt, er wurde aussortiert, ans Kreuz genagelt. Die Juden haben Jesus der theologischen und gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit übergeben. Aber trotzdem gilt, er ist das Wichtigste überhaupt. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt im christlichen Glauben. Es geht immer, ausnahmslos immer um ihn. Ich lese euch die Verse 5 bis 10 vor und es geht weiter. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch allen, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Petrus redet von lebendigen Steinen in einer Mauer, die ein Haus ergeben. Ein ganz interessantes Bild. Petrus sagt, jeder Christ ist ein Teil in dieser Mauer. Jeder trägt zur Stabilität bei und fehlt, wenn er nicht da ist. Und erst gemeinsam entsteht dieses Bild. Das erlebe ich auch im Alltag, jetzt ganz konkret in dieser Predigt. Ich würde mal behaupten, ein Viertel von dem, was ich gerade sage, ist aus Gesprächen mit Martin entstanden. Mindestens ein Viertel ist aus Gesprächen mit Johanna entstanden. Und ganz viel hat einfach nur Jesus gemacht und vielleicht ein ganz bisschen Tobi da irgendwo dazwischen. Und genau das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, was davon gemeint ist, wenn Petrus von einer Mauer redet, die aus lebendigen Steinen entsteht. Und Jesus ist ein Stein in dieser Mauer. Er ist der wichtigste, er ist der Grundstein. In der heutigen Bauweise könnte man vielleicht sagen, er ist das Fundament oder er ist die Bodenplatte. Aber, das klingt vielleicht neu, er ist auch nur ein Stein in dieser Mauer. Erst mit uns allen kommt wirklich zum Ausdruck, was Gott hier auf der Erde vorhat. Nämlich eine lebendige Gemeinschaft, die durch Jesus fest und untrennbar miteinander verbunden ist. Die nichts so sehr erschüttern kann, dass sie auseinanderbricht. Gott beschreibt uns als eine Mauer von lebendigen Steinen, die durch Jesus so fest verbunden ist, dass nichts sie so sehr erschüttern kann, dass sie auseinanderbricht. Die Bibel hat ganz unterschiedliche Bilder für Gemeinde. Als Gemeinschaft von denjenigen, die durch Jesus verbunden sind. Und es gibt zum Beispiel den Körper mit seinen einzelnen Gliedern und den einzelnen Aufgaben. Und das ist etwas total Dynamisches. Hier ist es ein Haus, etwas Statisches, etwas Verlässliches, etwas, in dem man sicher ist, weil alle zusammenhalten, weil sie sich gegenseitig halten und weil jeder von Jesus gehalten ist. Manchmal liebe ich dieses dynamische Bild von Gemeinde, wo alle sich so ein bisschen in die eine Richtung pushen und bewegen und immer alles irgendwo was los ist. Ich muss gestehen, heute bin ich besonders froh über dieses statische Bild, über den Halt, die Hoffnung, den Schutz, die Geborgenheit, das Zusammen und diese unglaublich starke Verbindung zwischen uns allen und Gott. Petrus redet, dass dieses Haus, diese tolle Gemeinschaft, die so unheimlich verbunden ist, auf dem Zionsberg steht, also auf einem heiligen Ort. Genau deshalb redet er auch weiter von Priestern. Ich muss einen kurzen Exkurs machen. Die Welt des Menschen und Gottes Welt, das, womit wir uns irgendwie so ein bisschen beschäftigen, waren ursprünglich vereint. Ja, nicht nur vereint, es gab keine zwei Welten, es gab nur eine Welt auf dieser Erde, das Reich Gottes. Wir waren alle vereint. Und erst durch den Willen des Menschen, seine eigenen Vorstellungen vom Leben irgendwie umzusetzen, den beständige Willen zur Eigenständigkeit und auch diese Unabhängigkeit von Gott. Ihr kennt diese Geschichte aus dem Garten Eden. Erst dadurch fand eine Trennung statt. Aber Gott will Nähe zu uns. Gott möchte uns nahe sein. Und deshalb schafft er immer wieder Überschneidung zwischen diesen zwei Welten. Das Reich Gottes und unsere Welt vereinen sich immer wieder in der Geschichte an kleinen Orten. Zum Beispiel die Stiftshütte oder später der Tempel. Das sind übrigens, Stiftshütte jetzt nicht, aber der Tempel, ein gemauertes Haus. Also passt zu dem, was ich gerade gesagt habe, mit der Mauer, die zusammen ein Haus ergeben. Dieser Ort ist ein gemauertes Bauwerk. Und dann kommt Jesus auf die Erde und Jesus ist der Inbegriff von beiden Welten. Jesus ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Und dieses System von den zwei Welten, die getrennt voneinander sind, wird peu à peu über den Haufen geworfen. Jesus zieht durch die Welt, er heilt, er motiviert, er erneuert, er provoziert, manchmal spaltet er. Er verändert das Denken und Sein von Menschen und er fordert sie auf, ihm richtig nachzufolgen. Ihm nicht nur zuzuhören, sondern ihm hinterherzulaufen, Dinge nachzumachen und selber auszuprobieren. Und er ruft Menschen zu einer radikalen Entscheidung für ihn auf. So radikal, dass auch viele Nein sagen. Das war unbeabsichtigt. Ich hoffe es. Und genau zu dieser Entscheidung ruft Gott auch noch heute auf. Du kannst heute eine Entscheidung für Jesus treffen. Jesus ist da und Jesus sagt, ich möchte in deinem Leben Einfluss nehmen. Ich möchte mit dir leben. Genau dafür ist er auf die Erde gekommen. Genau dafür ist er am Kreuz gestorben, um zu sagen, ich will mit dir leben. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte mein Leben nicht ohne dich leben, ich will mit dir leben, dann kannst du damit heute direkt starten. Und dann ploppen immer so wieder kleine Bereiche von Gottes Welt auf. In unserer Welt. Und es werden ständig mehr. Das Bild wird diffuser. Man kann irgendwann gar nicht mehr von zwei getrennten Welten reden. Denn es gibt immer mehr himmlische Momente auf dieser Erde. Wenn Gott verändern darf, dann tut er es auch. Manchmal werden Menschen gesund, die jahrelang krank waren. Manchmal werden Beziehungen heil, die lange gestört waren. Menschen gehen wieder aufeinander zu, vergeben einander. Manche Menschen sind in der Lage, Dinge auszuhalten, weil Gott bei ihnen ist. Manche Menschen werden ruhig, reif und weise, weil Gott da ist. Manchmal wird aus Geiz Großzügigkeit. Der Himmel berührt immer wieder die Erde, immer und immer und immer wieder. Man könnte auch sagen, der Himmel kommt immer wieder auf die Erde, immer und immer wieder. Damals durch Jesus und seine begeisterungsfähigen Jüngern und heute durch jeden Christen, bei dem Gott Einfluss auf sein Leben nehmen darf. An Pfingsten kam die Flamme Gottes auf die Jünger. Die Flamme Gottes kannte man im Alten Testament aus der Stiftshütte oder aus der Zeit der Stiftshütte. Die Flamme, die vorhergegangen ist. Wir haben die Wüstenzeiten in der letzten Predigtreihe behandelt. Und jetzt ist diese Flamme Gottes Gott selbst durch den Heiligen Geist in jedem, der eine Entscheidung für Gott getroffen hat. Gott selbst in uns allen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, Gott, du darfst weitermachen, Gott, du darfst mich verändern, Gott, du darfst was bewirken, dann passiert immer wieder Himmel auf Erden. Gottes Reich hier bei uns. An vielen Orten, in vielen Begegnungen und in vielen Beziehungen. Und deshalb sagt Petrus, wir sind Priester. Jeder von uns, der eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und auch wir als ganze Gemeinde und andere Gemeinde sind Orte von Gottes Präsenz. Heilig und rein. Unser Leben ist geprägt von der Nähe zu Gott. Unser Leben ist geprägt von der Nähe zu Gott. Von dem spontanen und impulsiven Gebet, das wir einfach so raushauen, wenn es uns gerade überkommt. Von der Ermutigung und der Korrektur durch sein Wort. Von der tiefen Annahme und Vergebung, die er uns immer wieder zuspricht, wenn wir mal wieder total versagt haben. Von dem Trost und dem Beistand, wenn alles zerbricht. Und auch von dem richtig nachhaltigen Push, wenn wir uns mal wieder entschieden haben, genau das Richtige zu tun. All das sind Dinge, die Gott in unserem Leben bewirkt und das ist großartig. Und das fällt auf. Es macht uns fremd. Es macht uns weltfremd, wenn Gott so einen Einfluss in unserem Leben hat. Aber so weltfremd wir dann auch sind, Priester schaffen seit jeher eine Verbindung zwischen dem Himmel und der Erde. Sie schaffen eine Beziehung zwischen Gott und dieser Welt. Sie sind zugewandt. Sie konfrontieren auch. Und sie fallen auf. Manchmal vielleicht sogar so sehr, dass es unbequem wird. Wenn wir als Christen leben und es nicht für uns behalten, dann fallen wir auf. Und dann wird es unter Umständen auch mal für die Menschen in unserer Umgebung unbequem, weil wir vielleicht Dinge sagen, die dem widersprechen, was sie tun. Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen auffallen und auffallen. Ich kann nämlich so auffallen Oder ich kann so auffallen. Wenn ich jemanden anschaue, während ich auffalle, wenn ich mit jemandem in Beziehung trete, wenn ich mit jemandem rede, dann passiert Himmel auf Erden, dann begegnet Gott im Hier und Jetzt Menschen. Und wenn ich mich umdrehe und weggehe, dann habe ich großes Glück, wenn Gott das mit anderen Leuten macht. Aber ich verpasse die Chance, dass Gott sein Reich hier auf der Erde groß macht. Und da kommt es garantiert zu Missverständnissen und ihr werdet garantiert genau wie ich auch falsche Dinge sagen. Aber Gott ist da und Gott begegnet. Und Gott kann damit leben, wenn wir versagen, viel besser als wir. Wir sind heilig, rein und werden Gott immer ähnlicher. Gerd hat das vorhin so schön gesagt, moin ihr Heiligen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Vielleicht löst das Gleiche in euch aus wie in mir, nämlich so ganz passt das nicht. Ich fühle mich nicht besonders heilig. Vielleicht gibt es so 2, 3 Momente, wenn ich hier vorne gerade einen Satz sage, auf den ich besonders stolz bin, dann kann ich mich vielleicht mal ganz kurz heilig fühlen. Aber im nächsten Augenblick fallen mir Dinge ein, wo ich mit meinem eigenen Verhalten dem widerspreche, was ich von hier vorne sage. Und ich fühle mich so gar nicht heilig. Ich habe Angst. Manchmal habe ich sogar große Angst vor dem, was Menschen denken und dem, was sie sagen und auch vor allen Dingen von dem, was sie tun. Manchmal will ich Menschen Gutes tun und stattdessen verletze ich sie. Ich will Gewissheit und Zuversicht ausstrahlen und trotzdem zweifle ich immer wieder. Ich zweifle an mir, an dem, was ich für richtig halte, an Gott, an seinem Wort. Manchmal will ich Menschen lieben und trotzdem verspüre ich Hass und Wut. Manchmal will ich Menschen sehen, wahrnehmen und unterstützen und trotzdem ignoriere ich sie. In der Bibel gibt es einen Mann, der betrügt seine Frau, der spannt eine andere aus, der zeugt ein Kind mit der und lässt den Mann der anderen töten. Harter Tobak. König David, und wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Nicht, weil er das gemacht hat. Nicht, weil er seine Frau betrogen hat, nicht, weil er eine andere ausgespannt hat, nicht, weil er ein Kind gezeugt hat und auch nicht, weil er den Mann der Frau getötet hat. Nicht, weil er fehlbar oder unfehlbar war, sondern weil er immer wieder die Nähe Gottes gesucht hat, die Heiligkeit Gottes, den Frieden bei Gott und die Korrektur bei Gott. Jetzt sind wir wieder bei den Gegensätzen. Wenn wir immer wieder Gottes Nähe suchen, Gottes Heiligkeit aushalten, dann passiert genau das. Gott korrigiert uns und er schenkt uns tiefen Frieden. Die 2 Pole. Gott verbindet Welten. Gott schafft Überschneidung und er kennt sich mit diesen Gegensätzen in unserem Leben und in unserem Alltag so extrem gut aus. Das größte Problem der Juden mit Jesus war, dass er gesagt hat, ich reiße den Tempel ab und baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Sie haben nicht verstanden, was er damit meinte. Jesus ist gestorben und ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und was er eigentlich sagen wollte, der neue Tempel ist nicht mehr ein Gebäude, sondern es ist eine Gemeinschaft von lebendigen Steinen. Das ist der neue Tempel. Gottes Ziel ist nicht, uns alle von hier, von der Erde wegzuholen und ganz schnell einen anderen Ort zu setzen, uns zu lösen von dem, wo wir gerade sind. Gottes Ziel ist es, Himmel und Erde zu vereinen. Er redet in der Offenbarung von einer neuen Erde. Ein Ort, der ganz von Gottes Gegenwart erfüllt ist. Wo Gott und Menschen wieder ganz vereint sind. Wo all der Mist, den wir erleben, einfach wieder keine Rolle spielt. Jesus redet total viel vom Reich Gottes. Er erklärt es seinen Jüngern immer und immer wieder. Eigentlich ist es sein größtes Lehrthema. Im Neuen Testament kommt der Begriff Reich Gottes 73 Mal vor und größtenteils in den Evangelien. Am allermeisten in der Bergpredigt. Dieses Reich Gottes, diese Mauer, dieses Haus, diese Gemeinschaft von Priestern, all diese komischen Begriffe, mit denen wir wenig anfangen können, die versuchen zu erklären, was das bedeutet, wird immer größer und größer, wenn wir Gottes Autorität für uns in Anspruch nehmen. Ich übersetze das mal. Wenn wir unseren Glauben in der Praxis anwenden, wenn Gott in unserem Alltag tun darf, wenn wir das, was ich gerade sage, wenn ihr das morgen auf Herz und Nieren überprüft und guckt, ist das die Wahrheit, stimmt das? Wenn wir uns und andere mit diesen Wahrheiten konfrontieren, wenn wir ihnen nicht den Rücken zuwenden, sondern wenn wir sie angucken und wenn wir aushalten, was dabei passiert, wenn wir immer wieder die Nähe zu Gott suchen und ihn Einfluss nehmen lassen. Und dann wird auf einmal auch wieder die Nahrung relevant. Das ist nämlich anstrengend. Und dafür braucht man Essen. Dafür braucht man die Nähe zu Gott, dafür braucht man die Bibel, dafür braucht man die Gemeinschaft, das Reden über Gottes Wort, den Austausch von Erfahrung. Hey, ich habe das Problem. Wie bist du damit umgegangen? Heißt, kennst du das auch? Dass Gott lebendig wird und uns verbindet. Gottes Reich steht nicht wirklich in Konkurrenz zu dem, was hier auf der Welt passiert. Es ist so anders und so viel besser. Hier muss niemand etwas beweisen. Gott muss nichts beweisen und wir schon lange nicht. Gott ist größer als der ganze Scheiß, der hier auf der Erde passiert. Aus der Nähe und aus der Beziehung, aus der Prägung von ihm und aus seinem Einfluss leben, das ist das, was Gottes Reich hier auf der Erde groß macht. Ich lese euch nochmal zum Abschluss die Verse 9 und 10 vor. Und da steht: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Was bedeutet das für dich? Dieses Wissen, dieses beeindruckende Reich Gottes. Was ist heute für dich dran? Ich weiß das nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass jeder von euch es weiß, wenn er ehrlich ist. Vielleicht ist es für dich heute dran, dich für Jesus zu entscheiden, zu sagen, ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich weiß, ich reiche nicht aus, aber ich will mit dir leben. Ich möchte Beziehung mit dir starten, damit ich all das erleben kann, wovon Petrus spricht. Vielleicht ist es mal dran, eine gehörige Portion Egoismus abzulegen, die Sucht danach, dich selber glücklich zu machen, damit du frei bist, das zu verstehen, was Gott hier auf der Erde machen möchte. Vielleicht ist es dran, richtig, richtig ehrlich zu werden. Zu anderen, aber vor allen Dingen zu dir selbst. All das, worüber ich gerade geredet habe, kommt überhaupt nicht bei dir an, wenn du nur an dich denkst und wenn du unehrlich bist. Mach dich frei davon. Es lohnt sich. Vielleicht ist es mal dran, dir einzugestehen, dass du nichts weißt und ganz hilflos auf Gott angewiesen bist. Und dass du ganz dringend Erfahrungen mit ihm sammeln musst, das in der Praxis ausprobieren musst, ob das stimmt. Vielleicht ist es dran, Milch zu trinken, so richtig wie ein Baby, richtig gierig, so dass du nichts anderes mehr im Kopf hast, dass du alles ausblendest und einfach sagst, okay Gott, zeig mir, wie du bist. Zeig mir, was es bedeutet zu glauben, einfach aufzusaugen, Gottes Wort und seine Gemeinschaft als Nahrung zu verstehen und nicht als christliche Pflicht. Vielleicht ist es dran, mit Gott richtig Erlebnisse zu sammeln, richtig Kalorien zu verbraten, damit Nahrung wichtig wird, damit Essen, Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft in der Gemeinde mit anderen Christen so richtig, richtig wichtig wird. Und dass Gott endlich mal in deinem Leben beweisen kann, dass seine Ideen für das Leben auf der Erde gut sind. Vielleicht ist es dran, zu einer Gemeinde wie dieser Gemeinde als Mauer, als Haus, als Tempel so richtig fest dazuzugehören. Vielleicht denkst du mal drüber nach, ob du vielleicht Mitglied werden solltest, damit du noch näher dran bist, noch mehr mitbekommst, noch mehr beten kannst, noch mehr gestalten kannst. Man kann noch besser füreinander einstehen, wenn man auch die schönen und die weniger schönen Dinge wirklich miteinander teilt. Vielleicht ist es aber auch dran, heute als Mauer einfach mal gnädig zu sein und zusammenzuhalten. Dass dieses Haus, das aus lebendigen Steinen besteht, ein Ort des Zusammenhalts und des Friedens ist. Und was ausnahmslos immer dran ist, steht im Vater unser. Lass uns das immer wieder aus voller Überzeugung beten. Dein Reich komme, hier auf der Erde. Ich möchte beten. Jesus, danke für diesen Tag. Danke für das, was du tust, für das, was du hier und jetzt tust, was du in der Vergangenheit getan hast und was du in der Zukunft tun willst. Danke, dass wir all das, was um uns herum passiert, nicht alleine erleben müssen, dass du da bist, aber dass du dir auch Gemeinde ausgedacht hast. Zusammenhalt, zusammenstehen, trotz all unserer Fehler, trotz all unserer Versagen, ein Ort, der Sicherheit, der Ruhe und des Friedens in dem Sturm um uns herum. Ich bitte dich für jeden, der heute hier ist, dass er eine Entscheidung trifft. Eine Entscheidung, was gerade für ihn dran ist. Und dass du da drin vorkommst, weil es sich lohnt, mit dir unterwegs zu sein. Danke, dass du Kraft hast und dass du Macht hast und dass unsere Kraft und Fähigkeiten dafür völlig irrelevant sind. Amen.